Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Zwischenspiel. Mein Name ist Beate Breidenbach und mein Gast ist heute der Geiger Augustin Haderlich. Er wird im nächsten philharmonischen Konzert unter der Leitung von Fabio Luisi das Violinkonzert von Johannes Brahms spielen. In den USA, wo er auch lebt, ist Augustin Haderlich längst ein Star. Er wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet und tritt als Solist mit den wichtigsten Orchestern auf. In Europa ist er noch nicht ganz so bekannt. Das dürfte sich aber bald ändern, denke ich. Herzlich willkommen, Augustin Haderlich, und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Hallo.
Herr Haderlich, das Konzert am 12. Dezember hier in Zürich, das wird ja live gestreamt. Im Zuschauerraum des Opernhauses dürfen sich aus bekannten Gründen zurzeit leider nicht mehr als 50 Personen aufhalten. Sie haben in den letzten Monaten wie die allermeisten Musikerinnen und Musiker Erfahrungen gemacht mit dem Streamen. Wie fühlt es sich denn für Sie an, wenn der größere Teil des Publikums gar nicht im Saal sitzt, sondern zu Hause vor dem Fernseher oder vor dem Computer?
Das ist nicht vollkommen neu, weil es gibt ja manchmal Konzerte, zum Beispiel mit Radioorchestern, die dann live übertragen werden. Da gibt es dann oft eben dieses Gefühl, dass so viele Menschen eben ganz woanders zuhören. Und ich sehe dieses Mikrofon und es kommt immer der Gedanke irgendwie in den Kopf, man spielt auch für das Mikrofon, nicht nur fürs Publikum. Normalerweise ist es dann so, dass ich eigentlich immer sage, das Publikum im Saal ist noch wichtiger. Also eigentlich spiele ich eine normale Performance für den Saal und der Toningenieur nimmt es dann so auf, dass es auch hoffentlich fürs Radio dann gut klingt. Jetzt in diesen Fällen, jetzt in den letzten Monaten, ist es oft so, wenn dann gar kein Publikum im Saal sitzt oder womöglich weniger Leute im Saal als auf der Bühne, gibt es ja manchmal, dann spielt man vielleicht, dann ist es fast wie eine Aufnahme. Ja. Da ist dann die Gefahr, dass es sich so anfühlt, ein bisschen wie eine Studioaufnahme. Da ist dann etwas weniger irgendwie Spannung im Raum als in einer Konzertsituation. Und da, ich glaube, muss man sich dann zusammenreißen und trotzdem eben so spielen, als sei es ein Konzert, als ob man da jetzt 2000 Menschen vor sich hat im Publikum mit dieser Intensität.
Sie sind ja Deutscher, das hört man auch an der Sprache, aber Sie sind in Italien geboren und aufgewachsen und jetzt leben Sie seit vielen Jahren, habe ich gelesen, in New York. Wie kam das denn dazu, dass Sie nach New York gezogen sind?
Ja, das war damals fürs Studium, vor etwa 15, 16 Jahren. Ich habe an der Juilliard School studiert in New York und damals wollte ich halt in die ganz, ganz große Stadt. Das war, und natürlich Juilliard School ist auch eine wichtige Schule mit tollen Lehrern und New York ist eine schöne Metropole. Ich war eben also auf dem Land aufgewachsen, da in Italien ist auch sehr schön. Ich kehre natürlich auch immer wieder gerne dorthin zurück, aber es ist dann irgendwann, wenn man da so aufwächst, spätestens im Teenageralter, ziemlich langweilig. Und es ist auch musikalisch gesehen, kriegt man einfach weniger Eindrücke. Man kriegt weniger mit einfach von der Musikwelt. Und das war für mich deswegen sehr motivierend. Im Grunde genommen meine ich wie ein Neubeginn, als ich nach New York ging und plötzlich so vielen Einflüssen ausgesetzt war, so viele Musiker getroffen habe. Und das war sehr beflügelnd und motivierend. Und dann fing meine Karriere auch in den USA eigentlich an, weil ich einen Wettbewerb gewann in Indianapolis, der in Amerika sehr wichtig ist. Dann waren die meisten meiner Konzerte auch in den USA und dann wurde das eben so zu meiner Heimat. Aber jetzt in den letzten Jahren genieße ich natürlich auch wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Jetzt gibt es das interessante Phänomen, dass ich ja viele Jahre in Amerika immer der deutsche Geiger war, der dort auftrat, und wenn ich jetzt nach Europa komme, wissen manche gar nicht, dass ich Deutsch spreche. Also da bin ich der Geiger aus Amerika jetzt und spiel dann oft auch Violinkonzerte von Barber und Bernstein. Und also irgendwie hat sich die Situation irgendwie so umgedreht.
Ja, verstehe. Jetzt ist ja im Moment das Reisen ziemlich erschwert durch Quarantäneregeln und ausgedünnte Flugpläne und so weiter. Jetzt sind Sie im Moment gerade auf Gran Canaria. Wir sprechen über Zoom miteinander. Wie ist es denn, wenn Sie jetzt nach Europa kommen? Müssen Sie dann auch erstmal in Quarantäne? Ja, wahrscheinlich, ne?
Ich war also 6 Monate lang einfach zu Hause in den USA, laufen eigentlich weiterhin keine Konzerte, nur ab und zu virtuelle Konzerte, weil die Situation dort sehr schlimm ist. Und jetzt fanden eben einige meiner Konzerte im Konzertplan doch statt, nämlich die in Europa. Und deswegen bin ich umgezogen sozusagen nach Europa, so für 2-3 Monate. Und da habe ich erstmal so 2 Wochen Quarantäne gemacht. Die Regeln ändern sich aber
Ständig.
Eigentlich jede Woche, mindestens einmal.
Ich weiß, ja.
Und in jedes Land, in das ich reise, ist es etwas anders. Kann man sich da freitesten oder nicht? Oder welche Tests werden überhaupt anerkannt oder nicht anerkannt? Und es ändert sich ständig, auch die Quarantänevorschriften sind in jedem Land ein bisschen anders. Wie viele Tage sitzt die Quarantäne, genau, oder kann man sie verkürzen oder nicht? Und das ist ein Wirrwarr von uneinheitlichen Regeln, die einfach überall anders sind. Und das hat mich jetzt sehr beschäftigt. Und das Reisen ist auch tatsächlich natürlich, es macht wirklich überhaupt keine Freude. Und selbst, ich meine, Gran Canaria ist natürlich ein ganz wunderbarer Ort, aber es ist jetzt nicht die Situation, wo ich jetzt an den Strand gehe und irgendwie hier Urlaub mache sozusagen, sondern ich bleibe dann doch im Hotelzimmer meistens, weil ich ja dann eine andere Reise habe und wieder getestet werde. Und ich meine, es will dann auch überhaupt natürlich überhaupt keine Risiken eingehen. Das Reisen ist auch deswegen schwierig, weil so wenig Flüge, weil es so wenig Flüge gibt, dass viele Flüge jetzt gar nicht mehr täglich sind, sondern nur einmal pro Woche womöglich oder zweimal pro Woche. Und wie man dann von einem Ort zum anderen kommt, ist so ein Puzzle. Und dann ändert sich alles, muss man alles wieder umbuchen. Wenn ich jetzt das Positive versuche, mal an dem Ganzen zu sehen, würde ich sagen, dass vielleicht etwas mehr Spontanität in die Sache gekommen ist. Mhm. Dass es eigentlich früher in der klassischen Musik immer so war, dass alles ein, zwei, manchmal sogar drei Jahre im Voraus geplant wurde. Und ich also ganz eigentlich ziemlich genau wusste, was ich nächstes Jahr mache an einem bestimmten Tag. Wenn ich jetzt ein neues Stück entdeckte oder für mich entdeckte oder ein neues Stück einstudierte, dann hatte ich eigentlich erstmal keine Gelegenheit, also wenn es jetzt ein Violinkonzert ist zum Beispiel, hatte ich erstmal keine Gelegenheit, das jetzt gleich zu spielen. Also erst ein paar Jahre später könnte ich das dann unterbringen. Das ist jetzt anders. Manche Konzerte, weil sich so viel ändert, es sagen ja auch immer wieder Leute ab. Und also irgendwie ist sehr viel Bewegung einfach in der Planung. Und ich hatte jetzt auch die Situation, dass ich ein Stück einstudiert habe von Chevalier de Saint-Georges, einem französischen schwarzen Komponisten aus dem 18. Jahrhundert. Mhm. Habe ich diesen Sommer einstudiert und bekam dann irgendwie sofort die Gelegenheit, das dann auch gleich zu spielen, weil sich nämlich die Konzertpläne überall ja geändert haben. Da gab es dann irgendwie gleich ein virtuelles Konzert, wo das dann drankommen konnte. Und also so ein bisschen mehr Spontanität hatte ich mir eigentlich immer gewünscht. Aber ich dachte jetzt nicht, dass es jetzt so passiert. Also in Umständen, aber ja.
Ja, jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, in den USA, in New York, ist die Situation noch deutlich schlimmer als hier bei uns in Europa und speziell natürlich in der Schweiz. Machen Sie sich Sorgen um die Kultur in den USA, um die Musikerinnen und Musiker, die dort leben?
Ja, das ist eine sehr, sehr schlimme Situation, weil die Orchester und Veranstalter und weil diese ganzen Institutionen, die also die Musikwelt dort am Laufen halten, ja keine staatliche Förderung bekommen, sondern ganz von Spenden leben.
Ja.
Jetzt kann man natürlich einen Sommer lang oder eine Saison lang, können die vielleicht trotzdem die Spenden sammeln, um irgendwie weiterzumachen, aber das kann auch so lange, kann das dann auch nicht gut gehen. Und virtuelle Konzerte sind auch sehr teuer und sehr aufwendig. Man bekommt auch keine Ticketseinnahmen in der Form, wie man sie sonst bekommt. Und also finanziell ist das extrem schwierig dort, noch schwieriger als es in Europa ist es auch sehr schwierig, natürlich die Situation, aber dort ist wirklich hart. Und zuerst dieses Jahr, ja, wir machen jetzt mal zwei, drei Wochen lang so ein Lockdown. Und als jetzt klar ist, dass eigentlich der gesamte Herbst und womöglich auch die Saison im Frühjahr dort nicht stattfinden kann, nur vielleicht virtuell ein paar Sachen, dann ist das schon eine große Herausforderung dort. Also viele Musiker, viele Orchester haben einfach die Musiker entlassen, damit sie Arbeitslosengeld bekommen, wenigstens. Weil das Orchester hat sowieso nicht das Geld jetzt, die zu bezahlen. Also dann war das wenigstens eine Lösung. Das ist eine sehr schwierige Situation. Ich glaube, wenn es dann wieder weitergeht, wenn jetzt ein Impfstoff kommt und es irgendwie so eine Perspektive gibt, dass es wieder weitergehen kann, ist es im Moment so, dass, glaube ich, die meisten Orchester wieder weitermachen könnten. Mhm. Wenn sich das jetzt wirklich noch zwei Jahre hinzieht, dann kommt man wirklich in diese Situation, dass dann die Kulturlandschaft eigentlich nicht mehr zu retten ist fast. Ja.
Na gut, also mit dem Impfstoff gibt es ja doch zumindest jetzt ein gewisses Licht am Ende des Tunnels. Hoffen wir mal alle da drauf. Ich habe gesehen, Sie haben schon eine ziemlich ungewöhnliche und auch sehr umfangreiche Diskografie. Sie haben Haydn-Konzerte aufgenommen, dann eine Paris-CD mit französischen und russischen Werken, verschiedenste Violinkonzerte von Sibelius, Thomas Adès, Mendelssohn, Bartok, Dutilleux. Dafür haben Sie, glaube ich, einen Grammy auch bekommen für diese Dutilleux-Aufnahme. Und von Lalo und Tchaikovsky. Und also ein wirklich sehr vielseitiges Repertoire. Und jetzt bin ich auf eine Tango-CD auch von Ihnen gestoßen, die mir besonders gefallen hat. Die haben Sie aufgenommen mit dem spanischen Gitarristen Pablo Sainz Villegas. Die ist 2013 erschienen und da wollen wir jetzt mal kurz hineinhören. Das war Café 1930, ein Stück von Astor Piazzolla von der CD Histoire du Tango mit dem Geiger Augustin Hadelich. Herr Hadelich, wie kam es denn zu dieser CD, zur Beschäftigung mit dem Tango? War da vielleicht Gidon Kremer auch ein bisschen eine Inspiration?
Das ist eine lustige Geschichte. Das kam eigentlich daher, dass meine Managerin damals mir eines Tages sagte, Augustin, du solltest dir ein paar Tanzstunden nehmen, weil die dann auf der Bühne einfach ein bisschen lockerer bist. Und dann habe ich Tango-Stunden genommen. Und es stellte sich raus, der Mann, der mir da Tango-Unterricht gegeben hat, der war auch gleichzeitig Tango-Geiger und war der Sohn von dem Geiger in Piazzolas Gruppe. Und also war der Sohn von Fernando Suarez Paz. Und so hörte ich dann auch ganz viel Piazzolla, aber halt eigentlich Piazzolla so im sozusagen im Original, also den ja. Sound, den seine Band hatte. Und ungefähr zu der Zeit habe ich dann eben Pablo kennengelernt, den Gitarristen. Und wir haben dann auch mal so, einfach das Repertoire für Geige und Gitarre so ein bisschen erforscht. Es gibt ja sehr wenig, was eigentlich wirklich für die Kombination geschrieben wurde, aber halt ganz viele Arrangements und eigentlich funktioniert vieles für die Kombination. Und ich mochte auch wirklich wie die zwei Instrumente zusammen klingen. Hm. Und dann gibt es eben dieses Stück Histoire du Tango von Piazzolla, das ursprünglich für Flöte und Gitarre ist, aber was meistens von den Geigern dann gespielt wird, weil eigentlich die Geige das Tango-Instrument wurde. Am Anfang der Geschichte des Tangos wurde es eben oft mit Flöte gespielt. Ja. Das ist, weiß man jetzt heutzutage fast gar nicht mehr. Ja, und dann haben wir uns so da rein vertieft und es hat so großen Spaß gemacht und diese Welt entdeckt. Mit den Tango-Stunden habe ich dann gar nicht so lange weitergemacht. Also ich bin jetzt kein vollendeter Tango-Tänzer, aber es war trotzdem sehr interessant, weil ich die Musik ja über die Tango-Schritte und über die Bewegungen kennengelernt habe, habe ich sie, glaube ich, dann auch anders, auch anders gespielt und anders wahrgenommen, als wenn ich jetzt nur die Noten vor mir gesehen hätte.
Ja. Ach, toll. Ja, also wie gesagt, es gibt viele tolle CDs schon von Ihnen und zum Teil auch mit ungewöhnlichen Stückkombinationen. Also Tango ist eben das eine, aber dann haben Sie zum Teil auch wirklich ungewöhnliche, ungewohnte Stücke miteinander kombiniert auf diesen CDs. Sind das jeweils Ihre eigenen Entscheidungen, welche Stücke Sie auf CD einspielen wollen, wie Sie die Werke kombinieren? Können Sie das selber alles bestimmen?
Zum großen Teil ja, natürlich. Also wenn ich jetzt... Ich muss natürlich das dann immer mit dem Label dann auch besprechen und vielleicht, also die Einfälle dürfen nicht zu absurd sein und es muss schon auch was sein, was man auch vielleicht verkaufen kann.
Ja, ja, eben.
Ja, ich schätze mich eigentlich sehr glücklich, dass ich nicht unter zu großem Repertoire-Druck sozusagen bin, wie das bei manchen Labeln der Fall sein kann, dass einem dann gesagt wird, du musst jetzt das aufnehmen oder das oder du darfst nicht das aufnehmen. Und ich war eigentlich sehr glücklich erst bei AVI und jetzt auch bei Warner Classics, dass mir relativ viel so Entscheidungsspielraum gegeben wird und man einfach mit mir dann besprechen eben, was ich jetzt für Ideen habe. Und manchmal ist ja dann auch die erste Programmidee noch gar nicht gut genug, aber manchmal muss man dann auch eine Weile noch drüber diskutieren, bis man dann wirklich zu einem Programm kommt, das wirklich funktioniert. Was mich immer interessiert hatte, waren eben Programme, auch wenn ich jetzt Rezitale spiele, Programme mit starken Kontrasten, dass ich einfach finde, dass Stücke eine größere Wirkung erzielen, wenn sie mit sehr kontrastierender Musik gegenübergestellt sind. Und das versuche ich auch in diesen auf meinen CDs manchmal zu machen, dass ich eben ungewöhnliche Kombinationen mache. Und wenn ich jetzt zeitgenössische Stücke aufnehme, dass ich die dann oft mit auf interessante Weise mit bekannteren Stücken kombiniere. Das hat dann auch den Vorteil, dass natürlich die CD sich dann etwas leichter verkaufen lässt, wenn jetzt auf der Ligeti-CD auch Brahms drauf ist. Aber ich glaube eben auch, dass ich dann den Brahms ein bisschen anders höre, wenn auch Ligeti oder den Ligeti anders verstehe, wenn ich vorher den Brahms gehört habe. Früher war es ja so, also ganz am Anfang, dass die Geige einfach alles Mögliche auf Schallplatten aufgenommen haben, manchmal auch nur einzelne Sätze, also da gab es überhaupt keine Regeln, einfach was ihnen gerade gepasste. Und dann kam man irgendwann dort an, dass es ja irgendwo zu finden sein musste im CD-Laden. Also wenn man jetzt Brahms und Ligeti kombiniert, ist es dann unter B oder unter L oder unter H für Haderlich oder wie findet man dann die CD? Und so, ich glaube, das war einer der Gründe, warum die meisten CDs dann einfach nur Musik von einzelnen Komponisten hatten. Und jetzt heutzutage, wo man ja nach Keywords sucht, meistens im Internet, ist es eigentlich kein Argument mehr. Und viele Leute kaufen ja dann auch vielleicht einzelne Stücke von der CD und gar nicht mal das ganze Album. Und also alles ist ein bisschen anders. Aber ich finde diese Idee des Albums, dass es so eine Art Geschichte erzählt und eigentlich wie ein Konzertprogramm ein bisschen aufgebaut sein kann, finde ich eigentlich sehr reizvoll. Ja.
Also so eine Geschichten-CD ist ja, glaube ich, die letzte CD, die von Ihnen erschienen ist. Bohemian Tales heißt sie ja auch, mit tschechischer Musik, ist im Sommer diesen Jahres herausgekommen. Und da finden sich neben dem Violinkonzert von Dvořák auch eine Violinsonate von Janáček und Stücke von Josef Suk. Wie sind Sie denn zur Beschäftigung mit der tschechischen Musik gekommen?
Die Janáček-Sonate liegt mir schon seit Jahren sehr am Herzen. Es ist ein ganz faszinierendes und bewegendes Stück. Und auch das Dvořák-Konzert gehört zu den Stücken, das ich immer wieder gerne spiele und das mir über die Jahre immer mehr ans Herz gewachsen ist. Und es fing eigentlich alles an mit diesem Dvořák-Konzert, das ich da in München gespielt habe. Und das wurde sowieso natürlich vom Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet dort. Und das lief dann so gut und wir waren alle so zufrieden. Das Resultat war so schön, auch mit Jakub Ruscher, dem tschechischen Dirigenten, mit dem ich mich so gut verstehe und der dieses Dvořák-Konzert so gut kennt. Und dann hat das Orchester des Bayerischen Rundfunks so schön gespielt. Und also dann haben wir dann versucht, das eben irgendwie als CD rauszubringen. Und dann habe ich mir überlegt, was kann da jetzt sonst auf diese CD kommen, und kam dann, dann fiel mir sofort die Janáček-Sonate ein. Mhm. Auf den Josef Suk kam ich etwas später. Das war aber ein Stück, diese vier Stücke von Josef Suk, das kannte ich. Also ich wusste, das ist ein richtig gutes Stück, was aber aus irgendeinen unerfindlichen Gründen so selten gespielt wird. Ich verstehe es eigentlich bis heute nicht wirklich, weil es ist so gut geschrieben für die Geige, es ist so unglaublich effektvoll in einem Konzertprogramm und also es ist eigentlich ein tolles Stück, aber irgendwie hat es außerhalb der Tschechei nicht so, ist es relativ unbekannt. Und Bohemian Tales, böhmische Geschichten, der Titel, der kam dann später, weil das ist halt die Sache, wenn man dann so viele, die CD hat ja sozusagen ein Thema, das alles tschechische Musik ist. Aber irgendwie muss so eine CD dann auch einen Titel haben, wird mir immer wieder gesagt. Und dann kamen wir eben auf Bohemian Tales.
Ja. Also ich fände es schön, wenn wir jetzt mal reinhören würden in dieses Dvořák-Violinkonzert. Und zwar hören wir da einen Ausschnitt aus dem dritten Satz.
Thank you.
Das war ein Ausschnitt aus dem dritten Satz des Konzerts für Violine und Orchester von Antonín Dvořák mit Augustin Hadelich und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Jakob Ruscher, der ja vor einem Jahr hier am Opernhaus Zürich mit der Sache Makropoulos zu Gast war. Ja, Herr Hadelich, auch das Violinkonzert von Johannes Brahms, das Sie hier in Zürich spielen werden, das haben Sie 2019 auf CD aufgenommen. Sie haben das gerade schon kurz erwähnt, in Kombination mit dem Violinkonzert von György Ligeti. Auch das eher ungewöhnlich. Sie haben vorhin gesagt, das hat auch ein bisschen was mit den Kontrasten zu tun, die Sie suchen. Und vielleicht auch damit, dass man dann den Brahms anders hört, wenn man ihn mit Ligeti zusammen auf einer CD hat. Wie meinen Sie das genau? Was hört man da anders vielleicht?
Also die Verbindung zwischen Brahms und Ligeti, es gibt eben Gemeinsamkeiten und starke Kontraste zwischen den beiden Stücken. Also die Verbindung ist vielleicht, dass Brahms ja sehr von ungarischer Musik fasziniert war, obwohl es natürlich immer diese Debatte gibt, ist es wirklich ungarische Musik oder ist es zigeunerische Tradition, und da war er sich vielleicht selbst nicht ganz so im Klaren, was ist jetzt genau ungarisch. Also damals hieß einfach alle Ungarese, war oft einfach Zigeunermusik. Aber das hört man stark im letzten Satz besonders. Das ist so ein bisschen auch ein ungarischer Tanz. Und so fand ich, dass da doch Verbindungen bestanden zu Ligeti, auch wenn man sie natürlich manchmal suchen muss. Also im ersten Moment erkennt man einfach, dass es eine total andere Welt, also weil man auf einem anderen Planeten. Aber man erkennt dann doch auch Gemeinsamkeiten. Beide kehren manchmal auch in ihrer Komposition auch zu früherer Musik zurück. Also im Ligeti, im zweiten Satz von Ligeti, der ist eigentlich modal, also fast ein bisschen mittelalterlich, so von den Intervallen von der Renaissance-Musik inspiriert. Und Brahms griff ja manchmal auch auf viel frühere Traditionen zurück in seiner Musik. Ja, aber das Brahms-Konzert ist natürlich für jeden Geiger eines der ganz, ganz großen, und es macht auch jedes Mal wieder Freude, das wieder zu spielen. Und es ist auch ein Stück, das jedes Mal, finde ich, mit jedem Orchester und mit jedem Dirigenten irgendwie etwas anders wird. Denn selbst wenn ich eine sehr starke Vorstellung habe, was ich will, steht die Geige ständig im Dialog mit den anderen Instrumenten, und ist eigentlich ständig, es geht immer um diese Beziehung zwischen der Geige und den anderen Stimmen im Orchester. Und je nachdem, wie die das Stück angehen, je nachdem, was das für Persönlichkeiten sind und wie die das Stück empfinden, spiele ich dann auch anders. Das kann ich eigentlich gar nicht, ich kann gar nicht anders. Also das passiert einfach so. Wenn es das als Ensemble funktionieren soll, dann ändert sich das immer wieder. Und ich merke jetzt, ich habe das natürlich jetzt seit der Aufnahme, also der Brahms wurde 2017 schon aufgenommen, das kam dann 2019 raus. Ich habe das jetzt seit der Aufnahme natürlich immer wieder gespielt und finde, ich spiele es jetzt eigentlich schon ganz anders.
Ah ja?
in vielerlei Hinsicht. Und einfach halt dann mit jedem Dirigenten auch ein bisschen nochmal, gibt es dann wieder Unterschiede. Und das ist aber bei dem Stück so. Ich glaube, das funktioniert nicht, wenn ich ankomme mit einer ganz hundertprozentig definierten Interpretation und sage, wir machen das jetzt so und ihr spielt so. Und das geht bei einigen anderen Stücken vielleicht, aber bei Brahms, da kann das eigentlich nicht gut gehen. Es muss jedes Mal wieder sozusagen in der Kommunikation mit den anderen Musikern irgendwie neu erschaffen werden. Ja.
Ja, Sie waren ja also eben schon sehr früh erfolgreich. Ich habe gesehen, es gibt auch CDs aus Ihren Jugendjahren. Mit gerade mal 13 haben Sie so virtuose Stücke von Bach und Isaiah und Bartok für Sologeige aufgenommen. Sind Sie denn dem Brahms-Konzert auch schon so früh begegnet in Jugendjahren? Haben Sie das auch schon so früh gespielt?
Also ich glaube, ich fing an damit, als ich vielleicht 11 war oder so, oder 10 oder 11. Und ich habe es wurde auch eine Aufnahme gemacht, als ich 14 war. Das ist mir aber ein bisschen peinlich. Also es war jetzt nicht so, wie ich das Stück jetzt hören würde. Aber natürlich habe ich da auch damals, hat mir auch damals schon das Stück Spaß gemacht. Und Brahms ist so, dass man halt immer mehr noch lernt über das Stück und immer mehr entdeckt und sozusagen noch mehr Ebenen irgendwie entdeckt oder mehr Schichten in dem Stück, je tiefer man in das Stück geht. Und das hört vielleicht auch nie auf. Also ich kann meine alten Brahms-Aufnahmen selbst nicht anhören. Aber es ist auch so, dass natürlich diese Aufnahme von vor 3-4 Jahren natürlich schon ein paar Monate später vielleicht nicht mehr wirklich das genau war, was ich wollte. Ne? Also das, die Entwicklung, die geht immer weiter irgendwie.
Ja. Jetzt ist ja das Brahms-Konzert eines der am häufigsten gespielten Violinkonzerte des Repertoires. Wie kann man denn da überhaupt noch Neues entdecken? Oder anders gefragt, wie würden Sie Ihren interpretatorischen Zugang zu diesem Konzert beschreiben?
Ja, also ich glaube, was sich ändert, es ist nicht so, dass ich jetzt die Dinge vollkommen anders spiele oder dass ich meine Meinung dazu ändere, was für Charaktere in dem Stück auftreten. Ich glaube, das ist eigentlich mehr oder weniger gleich geblieben, seitdem ich das Stück eigentlich studiert habe, weil es relativ, finde ich, schon relativ klar ist, was eigentlich in jeder Passage ausgedrückt werden soll. Es hängt mehr von der Zeit ab, die man sich nimmt und dem Fluss der Musik und wie man den Ausdruck, wie man diese Gefühle, diese Charaktere irgendwie vermittelt und überträgt. Da ändern sich viele kleine Details und dann eben mit einem Dirigenten nimmt man vielleicht ein etwas langsameres Tempo und vielleicht dehnt bestimmte Stellen mehr, die sehr, wo sehr viel Spannung in der Harmonik ist und spielt das alles mehr aus, aber dann gibt es vielleicht, dann kommt man vielleicht irgendwann an den Punkt, wo man das so viel gemacht hat, dass es langsam ein bisschen zu viel wird und dann gibt es vielleicht ein anderer Dirigent, der ein bisschen frischer rangeht, dann ist es sehr erleichternd, befreiend, einfach mal mit also größere Bögen zu spannen und mehr, ja, mit mehr Schwung durch das Stück zu gehen und eben die größeren Bögen mehr zu beachten. Und so geht es hin und her. Und was ich also dazu entdecke für mich, sind eigentlich keine neuen Entdeckungen. Es ist mehr, dass sich mein Gefühl für diese vielen Details langsam entwickelt und ändert und ich mir immer mehr darüber im Klaren bin, wie wichtig diese kleinen Teile alle sind und wie sie sich zum Ganzen, zu einem Ganzen fügen. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut ausgedrückt habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich eines Tages aufstehe und sage, ich spiele es jetzt vollkommen anders oder das Stück sollte ganz irgendwie einen ganz anderen Charakter haben. Also eigentlich, das Ziel blieb das gleiche, aber es ist halt, dass vielleicht der Weg dorthin ein bisschen zu weit in die eine oder andere Richtung so abbog und man immer wieder neu findet, ja.
Ja, jetzt habe ich gesehen, auf der CD spielen Sie Ihre eigene Kadenz. Werden Sie die auch hier in Zürich spielen? Haben Sie selber komponiert?
Ja, die habe ich vor drei, vier Jahren geschrieben. Am Anfang habe ich natürlich die Kadenz von Joachim gespielt, die meistens in dem Konzert gespielt wird. Es wird also, viele Geiger sehen das fast als Originalkadenz ein, weil er das Stück uraufgeführt hat. Und Brahms hat sie natürlich gehört. Aber so mit den Jahren hatte ich irgendwie das Bedürfnis, auch mal andere Kadenzen zu spielen, weil ich das Brahms-Konzert selbst kann ich 100.000 Mal spielen und es wird mir nicht langweilig, aber irgendwie die Joachim-Kadenz wurde mir dann doch irgendwann ein bisschen zu viel. Es ist letztendlich nicht auf dem gleichen kompositorischen Level wie das Violinkonzert und es gibt auch andere gute Kadenzen. Dann habe ich eine Weile die Kadenz von Fritz Kreisler gespielt, die ich eigentlich sehr faszinierend fand, auch wenn sie jetzt stilistisch schon ein bisschen in eine andere Richtung geht als Brahms manchmal, aber das fand ich sehr interessant. Und dann habe ich eines Tages beschlossen, ich versuche jetzt mal meine eigene Kadenz zu schreiben. Das habe ich für viele Stücke von Mozart, Haydn und Paganini, hatte ich auch schon manchmal Kadenzen geschrieben. Brahms ist natürlich nochmal eine andere Schwierigkeit, weil, also was ich entdeckte, ist es eigentlich sehr leicht, Brahms zu imitieren. Aber dann klingt es halt wie schlechter Brahms. Also, weil er hat bestimmte so kompositorische Gewohnheiten oder Dinge, die er macht, wie er die Rhythmen verschiebt und Noten kopiert und wie er motivisch arbeitet, die man relativ leicht so wiedererkennt in Brahms. Aber das dann eben die Kadenz so zu schreiben, dass sie wirklich gut in das Stück passt von der Form her, das war schon eine große Herausforderung. Also ich habe schon sehr ziemlich lange daran gearbeitet. Und dann, naja gut, jetzt habe ich die eigene Kadenz, dann will ich sie natürlich auch, will ich sie natürlich auch spielen. Und bestimmt werde ich irgendwann dann auch mal wieder, die dann auch wieder umschreiben. Also was ich interessant war, war diese Joachim-Kadenz, die man jetzt halt immer so hört, das ist irgendwie so die 10. Version davon. Der hat sie immer wieder geändert. Und dann gab es eine Geschichte, dass eine Geigerin Brahms vorgespielt hatte, also das Brahms-Konzert dem Brahms selbst vorspielte. Und er ihr dann Kürzungen vorschlug für die Joachim-Kadenz. Und da gibt es also so eine gekürzte Version, die irgendwie nur halb so lange ist von dieser Kadenz. Und dann dachte ich, es ist also nicht so, dass jetzt die Joachim-Kadenz unbedingt jetzt den Segen von Brahms hatte, dass das jetzt die einzige ist, sondern der hat wahrscheinlich schon erwartet, denke ich, dass jeder Geiger dann auch wieder seine eigene Kadenz schreibt. Das war eigentlich auch eine schöne Tradition, die so ein bisschen eingeschlafen ist irgendwann. Ich glaube, aus der Zeit, als jeder Geiger auch komponiert hat, da war das total unüblich eigentlich, die Kadenzen von anderen Solisten zu spielen, sondern da wurde eigentlich erwartet, dass jeder so seine eigenen irgendwie schreibt. Und das ist dann irgendwann ein bisschen verloren gegangen. Es ist schon interessant, dass diese Tradition irgendwie ein bisschen zurückkehrt, weil es ein Stück, das man 100 Mal gehört hat oder das so oft gespielt wird, dem auch wieder was Neues gibt.
Sagen Sie doch vielleicht kurz noch was zu dem Instrument, das Sie spielen. Das ist ja, glaube ich, ein ganz besonderes Instrument, was Sie da haben.
Ich spiele seit etwa einem Jahr auf einer Guarneri del Gesù von 1744. Und der Spitzname der Geige, die haben alle so Spitznamen, diese Geigen. Der Spitzname der Geiger ist Le Duc. Das ist nach einem Geiger benannt, der die Ende des 18. Jahrhunderts spielte. Sie ist aber vor allem auch deswegen bekannt, weil sie die Geige von Hendrik Schering war, 30 Jahre lang. Also er hat die meisten seiner berühmten Aufnahmen auf dieser Geige gemacht. Und die wurde jetzt auch 30 Jahre lang nicht gespielt. Und ich darf jetzt auf ihr spielen. Und sie ist ein ganz besonderes Instrument. Eigentlich auch für Brahms besonders schön, weil sie einen sehr gesanglichen, irgendwie menschlichen Ton hat. Also ich hatte vorher eine Stradivari, das war eine sehr schöne Geige, aber mit einem sehr hellen Klang, sehr brillant, sehr hell, aber nicht ganz so diese Wärme und Fülle, die jetzt die Del Gesù hat und die, finde ich, für das Brahms-Konzert besonders schön ist.
Wir hören doch jetzt mal hinein in das Violinkonzert von Johannes Brahms und zwar in den ersten Satz. Das war Augustin Hadelich mit einem Ausschnitt aus dem ersten Satz aus dem Violinkonzert von Johannes Brahms. Es spielte das Norwegian Radio Orchestra unter Miguel Hart Bedoya. Und nun vielleicht als allerletzte Frage zum Abschluss unseres Podcasts, Herr Hadelich, was wünschen Sie sich im Moment für Ihre Zukunft am meisten?
Dieses Jahr musste ich eigentlich lernen, ein bisschen mehr im Moment zu leben. Also von einfach eine Woche auf einmal oder einen Tag auf einmal sozusagen zu nehmen und einfach genießen, wenn etwas Schönes geschieht, wenn jetzt ein Konzert stattfindet, dann genieße ich das. Und ich kann ja im Moment gar nicht so in die Zukunft planen, wie das früher der Fall war. Und was ich mir wünsche, ich wünsche mir natürlich, dass wir irgendwie aus dieser Krise, also das wünschen wir uns ja alle, dass wir irgendwie aus dieser Krise kommen und wieder so wie früher eben für Publikum spielen. Das ist ja der Grund, warum man Musiker ist, um auch für andere Menschen zu spielen. Und ja, das ist jetzt eine schwierige Zeit, aber solche virtuellen Konzerte sind eigentlich eine tolle Sache. Also wenn diese Pandemie jetzt vor 10 Jahren geschehen wäre oder vor 20 Jahren, wäre das ja alles gar nicht möglich gewesen. Dann gäbe es diese Möglichkeiten gar nicht, trotzdem irgendwie für das Publikum zu spielen. Und es hat auch gewisse Vorteile. Also ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht. Ein Vorteil ist zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt ein virtuelles Konzert anschaut, dass man also erstens nicht mit schlechter Akustik zu kämpfen hat, weil es ist ja dann gut aufgenommen und gemischt und so. Also jeder kann gut hören. Es gibt also keine schlechten Plätze. Man kann alles sehr gut sehen, sehr gut hören. Es gibt manchmal auch bei manchen dieser virtuellen Konzerte so auf Facebook einen Austausch manchmal zwischen dem Publikum während des Konzertes, den man ja im Konzertsaal gar nicht haben kann oder gar nicht will. Leute sollen ja nicht reden beim Konzert, aber das ist so bei einem virtuellen Konzert auch möglich. Und außerdem kann jemand zuschauen, der am anderen Ende der Welt irgendwo sitzt und kann trotzdem an dem Konzert teilhaben. Es hat auch seine guten Seiten. Ich bin mir sicher, dass wenn diese Pandemie vorbei ist und wir wieder live spielen, trotzdem weiterhin auch solche Konzerte immer mal wieder geben wird. Das, was jetzt die klassischen Musiker, die ja eigentlich technologisch immer so ein bisschen nicht ganz an der vordersten Front sind sozusagen, was die Technik angeht, also nicht die technische Avantgarde sind. Viele Musiker haben sich Mikrofone gekauft und sind jetzt eigentlich ziemlich auf dem neuesten Stand und viele Orchester können jetzt streamen und ich glaube, das hat dann letztendlich auch seinen Nutzen, dass wir auch dann in Zukunft auf diese Weise für das Publikum spielen können, ja.
Vielen Dank, Herr Hadelich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Vielen Dank.
Danke, danke.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie dann demnächst hier nach Zürich kommen.
Ja, ich freue mich auch. Natürlich ändert sich jetzt wirklich, wie gesagt, jede Woche irgendwas.
Ja.
Also, wie das dann mit der Quarantäne ist, hat sich jetzt auch schon ein paar Mal geändert. Aber im Moment sieht alles gut aus. Also es sollte eigentlich nichts dazwischen kommen von meiner Seite.
Wir freuen uns und wir halten die Daumen.
Ich auch, ja.
Bis dann. Dankeschön.
Okay, bis dann. Danke, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Zwischenspiel, der Podcast aus dem Opernhaus Zürich. Für Ton und Schnitt war Alain Pauli verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Beate Breidenbach. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald im Opernhaus.